Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf Heise Developer.
Willkommen zu einer neuen Folge des Heise Softwarearchitektur Podcasts. Heute geht es um das Model Context Protocol, kurz MCP. Ein neuer Standard, der Large Language Models den Zugriff auf Tools und Datenquellen ermöglicht, quasi der USB-Stecker für KI. Spannend ist das vor allem aus Sicht der Softwarearchitektur. Welche Rolle spielt MCP in zukünftigen Systemlandschaften? Welche neuen Architekturentscheidungen entstehen, wenn KI nicht mehr nur konsumiert, sondern aktiv mit unseren Systemen interagiert? Und welche Chancen, aber auch Herausforderungen ergeben sich daraus? Darüber spreche ich heute mit Ole Wendland von InnoQ. Hallo Ole, schön, dass du da bist. Lass uns kurz mit der Vorstellung starten. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Ole Wendland. Ich bin bei der InnoQ Schweiz angestellt als Senior Consultant für Softwarearchitektur. Ich mache viele Kundenprojekte, was mir sehr wichtig ist. Ich versuche, das immer noch einen Großteil meiner Arbeit zu behalten. Ich spreche aber auch auf Konferenzen, schreibe Artikel oder nehme jetzt Podcasts wie mit dir auf.
Cool, bist du da. Freut mich extrem, da die nächste Stunde mit dir über das Model Context Protocol zu sprechen. Ja, lass uns direkt kurz die Basics da streifen. Vielleicht kannst du mal auch in deinen eigenen Worten erklären, was ist das Model Context Protocol?
Das Model Context Protocol, das ist erstmal offiziell ein offener Standard von Anthropic, der Ende November letzten Jahres, also 2024, rausgekommen ist. Die Idee ist es, wie du schon angedeutet hast, den Large Language Models Zugriff auf deine Daten zu geben. Also diese Large Language Models sind ja universell einsetzbar, aber sie haben halt ein großes Problem. Damit sie für dich produktiv sein können, müssen sie dich kennen, müssen sie die Daten deiner Firma kennen. Und das Model Context Protocol ist jetzt ein Standard, wie du um Systeme verschiedenste Arten anbinden kannst. Und es ist quasi ein Layer, der häufig, also nicht zwingend immer, aber in den allermeisten Fällen auf bestehenden APIs aufbaut und sie für diese Large Language Models aufbereitet. Ich würde es gerne trennen in eine technische Sicht und in eine funktionale Sicht. Darauf noch später, wenn wir zu den Problemen kommen. Erzähl du erstmal was.
Also wir geben eigentlich quasi dem System Kontext.
Es hat zwei Seiten. Es gibt dem Modell Kontext und es gibt dem Modell auch die Möglichkeit zu handeln. Das ist relativ wichtig. Anders als zum Beispiel ein RAG-System, was, ich weiß nicht, müssen wir erklären, was RAG ist. Anders als Datenbanken, die nur Informationen enthalten, bekommt er hier auch erstmals die Möglichkeit zu agieren, Tools zu benutzen und aufzurufen. Wobei Tool-Use jetzt auch nichts direkt Neues ist, aber die Standardisierung des Tool-Uses ist auf jeden Fall neu. Man hatte vorher so, die frühen AI-Projekte hatten häufig das Problem des N-Times-N-Integration-Problem, was man ja sonst aus der Architektur auch kennt, zum Beispiel Online-Shop und Bankensystem. Jeder Online-Shop soll N-Bankensysteme anbinden und das Bankensystem wird von N-Online-Shops angebunden. Und das führte halt dazu, dass du immer x Integrationen baust und jeder baut seine Integration selber. Und das Model Context Protocol versucht das zu lösen, indem sie die Integration zur Seite des Service-Anbieters schiebt. Das ist ja auch ein Schema, was wir sonst auch schon gesehen haben. Gerade jetzt bei den Data Contracts sieht man es in letzter Zeit sehr akut. Der die Sache bereitstellt, sollte auch die Integrationsschicht bereitstellen, weil er weiß am besten drüber, welche Updates es der API es gibt, wie man diese Sachen verwenden soll. Und diesem Konzept folgt das Model Context Protocol eigentlich auch.
Kann man es vergleichen hinsichtlich Standardisierung, wie zum Beispiel ein Open API Contract aufgebaut ist? Ist das vergleichbar?
Ähnlich würde ich sagen. Es gibt dem, also die Service-Seite, die es anbietet, hat verschiedene Capabilities, die es anbieten kann. Mit den Capabilities kommen auch schon verschiedene Constraints, womit der Anbieter das Modell etwas leiten kann oder den User schon etwas leiten kann. Es kann selber schon festlegen, wie es verwendet werden sollte, idealerweise. Und das ist halt so die, was ich nenne es mal, die fachliche Schicht. So, man bietet diese verschiedenen Capabilities an. Mit den Capabilities kommen verschiedene Annahmen und Constraints mit, wie die API verwendet werden soll. Genau, und wie die einzelnen Tools dann aufgebaut werden und wie sie beschrieben werden, das ist dann halt wieder offen.
Okay, aber es bietet eine gewisse Standardisierung schlussendlich, wie man es genau verwendet. Okay, wir sind schon ein wenig abgeschweift. Lass uns zuerst noch ein wenig Richtung der zentralen Bausteine von MCP gehen. Welche zentralen Bausteine propagiert MCP schlussendlich?
Also wenn wir das erstmal von der Architektursicht betrachten, dann hat man in der Regel den Host oder den Client. Der Ausdruck hat sich in der neuesten Spezifikation gewandelt. Früher nannten sie es immer den Client, mittlerweile heißt es der Host. Die beiden Ausdrücke sind jetzt so vertauschbar, da darf man sich nicht verwirren lassen. Also wenn man zum Beispiel jetzt die Liste der Hosts sucht, muss man eigentlich nach der Liste der Clients suchen. Da ist die Spezifikation gerade nicht eindeutig, weil sich das im Juni noch geändert hat. Das ist aber die Seite, die das aufruft quasi. Das kann ein Mensch vor einem Claude Code sein. Da sitzt auf jeden Fall in der Regel immer das Large Language Model. Dann gibt es den MCP-Server, der von der Applikationsseite meistens angeboten wird oder der die Applikation anbietet. Es gibt viele freie MCP-Server auch im Netz, aber auf Security kommen wir noch. Da muss man immer vorsichtig sein, dass die aus verlässlichen Quellen kommen. Und es gibt natürlich dann noch als dritte Partei die Anwendungsseite, dein Jira, dein Confluence, dein Filesystem, Datenbank, was immer man noch anbinden möchte. Das sind eigentlich so diese drei Blöcke, Client, Server und Application. Und wenn wir jetzt so in die Logik eingehen, gibt's auch drei Punkte. Es gibt die Tools. Das ist das, was eigentlich in 80-90% der Fälle benutzt werden. Das sind Aufrufe des Clients Richtung Seite des MCP-Servers, der es dann an die Anwendung weiterleitet. Das ist eigentlich das, was jeder macht. Tools werden vom Client gesteuert und du kannst damit halt auch Schreiboperationen oder Delete-Operationen und nicht nur Leseoperationen ausführen oder halt auch eine Query mit verschiedenen Parametern. Dann gibt's Ressourcen. Ressourcen sind Informationen, die man abruft. Man nennt das auch Application-Based, weil die Applikation eigentlich festlegt, wie diese Ressourcen zusammengestellt werden, die man dann abrufen kann. Gute Beispiele sind dafür irgendwelche FAQs oder irgendwelche Architekturdokumentationen, Glossars, Datenbankviews. Das fällt klassisch unter Ressourcen. Und dann das Dritte, was allerdings relativ selten verwendet wird, sind Prompts. Prompts verbinden keine Action, sondern Prompts bieten dem Client, der Client leicht ist, dann meistens an den User weiter, mehr so Workflows an oder Anleitungen, was zu tun ist, welche Schritte er als nächstes machen kann, welche Filter er verwenden könnte, um seine Sichtweite einzuschränken. Prompts sind eher Anleitungen. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
Okay, cool. Super Übersicht. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Client stelle ich eigentlich oder registriere oder mache ihm kenntlich, welche Tools er eigentlich über meinen Server ausführen kann. Stimmt das mit dem MCP-Protokoll?
Genau, also wenn man sich das einfach vorstellen kann, führt der Server und der Client eine Konversation, wie ein Chat. Ganz einfach, weil Large Language Models darauf trainiert sind. Vor allen Dingen auch 1:1 Konversationen zu führen. Und sie haben sich's einfach gemacht, sie haben dieses Feature, worin sie immer schon gut sind, genutzt und gesagt, gut, jetzt erweitern wir das. Und so ist das intern auch ein bisschen aufgebaut. Also man hat so, technisch ist das einfach ein JSON-RPC-Protokoll, was eigentlich Antwort und Frage, Antwort und Frage, Antwort und Frage hintereinander einfach kombiniert. Und relativ simpel gibt's dann irgendeine Form von Textbuffer, wo es drin steht. Und ja, man kann sich's quasi als Chat zwischen dem Server und dem Client vorstellen, was einfach der simpelste Anwendungsfall war oder einfach die Fähigkeiten, die das Modell eh schon hat, nutzt.
Okay, war spannend. Rein aus eigenem Interesse, ich habe mal mir überlegt, so ein MCP-Beispiel für meine Architekturdokumentation zu schreiben. Und in meiner Architekturdokumentation habe ich zum Beispiel ADRs, Architecture Decision Records. Jetzt gemappt auf diese Konstrukte wäre quasi das Tool, wäre, erstelle mir ein ADR. Dann die Ressource wären alle meine Architektur-Decision oder die Architekturdokumentation. Und der MCP-Server oder der Server stellt mir eigentlich die Möglichkeit oder stellt dem Client die Möglichkeit zur Verfügung, quasi die ADRs zu erstellen, editieren und quasi mit der Dokumentation zu interagieren. Und der Client ist mehr oder weniger das Interface, welche die Konversation zur Verfügung stellt. Stimmt das?
Ganz genau, ja.
Okay. Oh, sehr cool.
Eine Sicht, auf die ich noch nicht eingegangen bin, ist die Laufzeitsicht. Was ein bisschen die Besonderheit ist, da kommen wir jetzt auch zu dieser USB-Analogie. Die Anfang mochte ich sie nicht so gerne. Mittlerweile finde ich sie eigentlich ganz gut, weil es zwei Limitationen darstellt. In den meisten Fällen hat ein Server einen Client als Verbindung. Also eine 1-zu-1-Verbindung. Ähnlich wie tatsächlich wie beim USB-Protokoll, wo du nicht jetzt auch zwei Computer an deinen Drucker anschließen kannst bei USB, sondern du müsstest über irgendeinen Splitter oder ein anderes Gerät gehen. Und das, ich finde diesen Ausdruck Server ehrlich gesagt nicht besonders gelungen, weil wir assoziieren was mit so einem Ausdruck Server. Und meistens ist das irgendwie eine hochskalierende M-zu-N-Verbindung. 10 Clients nutzen einen Server. Und so ist es halt eher nicht gedacht, sondern ein Client benutzt eher N-Server. Also Adapter wäre für mich, glaube ich, oder zumindest in meiner Vorstellung, der bessere Ausdruck gewesen. Es gibt ein bisschen den Versuch, das gerade aufzuweichen. Also mit der letzten Neuerung wird eine Session-ID zum Beispiel immer mitgegeben. Aber das deckt noch nicht den ganzen Scope ab, weil im Prinzip müsste man dann die Sessions trennen. Man muss halt so Bleeding verhindern, das Session-Kontext. Und wie das gemacht wäre, also das technisch kann man das alles machen. Aber eins der Design-Principles von den MCP-Servern war eigentlich, dass sie besonders lightweight sein sollten. Und einfache Implementierungen sind häufig nur 300, 400 Zeilen. Also es gibt von Anthropic so Beispiel-Implementationen für File-System-Access. Ich glaube, das sind nur 250 Zeilen oder so. Und wenn du jetzt halt dein ganzes Session-Management, deine Authentifizierung für End-User integrieren musst, dann sind sie halt nicht mehr wirklich lightweight. Darum bringt dir diese, also es wird vermutlich in diese Richtung gehen, weil es ganz viel Bedarf dazu gibt. Aber historisch gesehen waren die MCP-Server auch häufig in Agent-Kontexte gedacht. Und dass der Client und der Server tatsächlich in einem Artefakt läuft, einem Agent, und bestimmte Aufgaben macht. Darum war Security nicht der erste Concern. Und eins der Standardprotokolle ist auch Standard.io, weil es eigentlich in irgendeinem Docker-Container zusammen mit dem Large Language Model laufen sollte. Und der historische Kontext. Es empfiehlt sich übrigens, kleiner Lifehack, immer den ersten Talk zu einem Protokoll anschauen. Weil da häufig wird drüber geredet, was die Anforderung war. Der wird übrigens auch in den Shownotes verlinkt, hatte ich dir mit reingepackt. Und da alle Beispiele drehen sich da um Agents. Sie erwähnen zwar, dass es auch dazu gedacht ist, Anwendungen anzusteuern, aber der initiale Gedanke war Agents eigentlich und wie man Agent-Systeme verfügbar machen kann. Und so war es, man sieht es in den Designentscheidungen, welche Designentscheidungen sie getroffen haben. Und dann ist das der MCP-Server halt abgehoben wie eine Rakete. Und ich verstehe Anthropic, es ist ein Startup. Sie sind von Investorengeld abhängig. Sie machen kein Geld. Das Marketing kommt natürlich auf die Leute zu. Ihr habt was, das zieht Aufmerksamkeit ohne Ende. Jetzt gibt den Leuten das, was sie wollen. Aber viele der frühen Designentscheidungen zeigen halt nicht darauf hin, dass ein Server N-Clients bedienen kann. Das war eigentlich nicht so mitgedacht. Und jetzt haben sie halt suboptimale Designentscheidungen für diesen Anwendungsfall, aber stricken es gerade in die Richtung um, dass man einen Server wahrscheinlich mehrere Clients bald haben kann.
Das ist spannend, weil als ich mich da mit einlasse, fand ich eben auch komisch, wenn du da deinen MCP-Server registrierst, bei zum Beispiel Claude Desktop, der fährt den Server bei sich quasi hoch und dort sieht man eben, dass dieser Serverbegriff eben auch misleading sein kann, dass es eher ein Wrapper um eine gewisse Funktionalität entsprechend ist oder um diese Ressourcen herum. Danke für den Lifehack. Das ist ein Augenöffner, dass man eben die initialen Ideen da kennenlernt. Für was ist ursprünglich gedacht?
Ja, da hatten wir das Marketing meistens noch nicht eingegriffen, sondern da reden die Entwickler frei weg von der Leber, was sie sich eigentlich dabei gedacht haben.
Genau. Der Chefentwickler oder der Erfinder zeigt seine Ideen ohne Marketing rundherum. Was mich natürlich jetzt brennend interessiert, sind konkrete Anwendungsfälle, vielleicht direkt aus deinem Arbeitsumfeld, aus deinen Projekten, wo MCP schon im Einsatz ist oder vielleicht bald eine Rolle spielen wird.
Also auf Gründen beim Kunden haben wir bis jetzt mehrere lesende MCP-Server im Einsatz. Da können wir gleich bei den Security-Themen nochmal drauf eingehen, warum das so ist. Und bei uns in der Firma haben wir tatsächlich für die Zeiterfassung einen MCP-Server relativ früh schon implementiert, den ich täglich benutze, der mir relativ viel Freude bereitet, weil es einfach den Workflow beim Arbeiten viel leichter macht. Also am Ende beim Commit kann ich halt, also ich arbeite viel mit Claude Code in letzter Zeit, kann man Claude Code sagen, jetzt buch bitte die letzten 5 Stunden auf dieses Projekt, diese Kostenstelle. Und das macht tatsächlich das Leben deutlich, also ich war nie ein Freund davon, irgendwelche Zeiterfassungssheets auszufüllen. Und seitdem läuft das halt viel besser, wo ich gleich am Ende sagen kann, buch es mir dahin. Ich muss nicht durch die 2-Faktor-Authentifizierung. Das macht mein Claude Code alles für mich. Damit habe ich viel Freude. Und das erhöht tatsächlich auch meine Produktivität. Jetzt nicht, dass ich damit Stunden jeden Tag spare, aber es macht das Leben einfach angenehmer.
Rein aus Interesse, hast du dort einfach die reine Zeiterfassung oder weiß Claude auch, welche Kundenprojekte ihr habt und so weiter. Dass du sagst, 4 Stunden auf Projekt X beim Kunden A zum Beispiel.
Claude weiß, kennt auch die ganzen Kundenprojekte, das kennt die Stundensätze, es erkennt, wenn eine Kostenstelle überbucht ist oder geschlossen wurde.
Und dann gibt es eine entsprechende Warnung zum Beispiel auch, oder?
Ja, da
wäre möglich, sag jetzt mal.
Doch, es gibt eine spezielle, es gibt mittlerweile entsprechende Warnungen. Es wird immer interessant, wenn MCP-Server oder Agenten Dinge tun können, weil wir dann in die Probleme der Robotik reinlaufen. Sie verändern ihr Umfeld und was 5-mal geklappt hat, kann beim 6. Mal schiefgehen. Oder teilweise machen sie halt auch Dinge, die nicht gewollt sind. Und die Zeiterfassung macht zum Beispiel auch einen Forecast. Forecasts für die nächsten Monate werden in demselben Tool erfasst. Und wenn er das dann auf die Kostenstelle nicht mehr buchen kann, bucht er es eventuell als Forecast. Oder er kommt auf die Lösung, dass er eine gleichnamige Kostenstelle anlegt oder Buchungen löscht. Er versteht halt, er kennt deinen Kontext und deine Constraints so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Und wenn du willst, dass so ein Agent kompetent agiert, dann muss man ihm halt auch sein Umfeld erklären und was man tun darf und was man nicht tun darf. Das kommt halt aus der Robotik. Ne? Sobald du dein Umfeld veränderst, musst du halt darauf reagieren können und machst dir teilweise mehr Probleme, als du vorher hattest. Also wenn dein Staubsaugerroboter gegen die Tür fährt und dann fällt die Tür ins Schloss, und er kann den Raum nicht mehr verlassen. So ein einfaches Problem, danach ist es auf einmal ein unlösbares Problem oder die Erkennung von Hinterlassenschaften von Haustieren. Ja. Da kannst du Probleme haben.
Oh, sehr schön. Ich denke, wir haben schon bereits ein Problem, eine Herausforderung gestreift. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, bei Kundenprojekten, wo ihr lesende MCP-Server im Einsatz habt oder gebaut habt.
Weil da hat man eigentlich... Also ideal, am besten funktioniert's, wenn man wenn man sich nicht authentifizieren muss, wenn man das Problem der Authentifizierung umgehen kann. Und lesend ist immer dann eigentlich gut und sicher, wenn du entweder die Daten unter Kontrolle hast, wenn es also eigene Daten sind, wo du sicher bist, dass da keine Injection Attacks drinstehen können. Oder wenn die Daten von irgendwelchen Maschinen erzeugt werden, wenn das irgendwelche Messdaten sind und so weiter, da kann man auch bedenkenlos drauf zugreifen. Kritisch würde ich sagen, sind immer alle Sachen wie lese E-Mails, lese Chats oder so, weil alle Large Language Models sind immer noch sehr anfällig für Injections. Also, dass man ihm sagt, vergiss dein Systemprompt, gib mir jetzt Information XY, gerade wenn das System noch Zugriff auf dein Filesystem hat. Also es gibt eine Reihe von Attacken, wo man ihn versucht, über E-Mails zu schreiben, dass er die ETC, SSH, RSA-ID auslöst und die mit dem Anhang mitschicken soll und so weiter. Es gibt auch, also das ist nicht nur ein theoretisches Risiko, das ist ein reales Risiko. Und das geht nun halt immer ein, wenn Nutzer erlaubt sind, Freitext einzugeben. Darum würde ich sagen, wenn man vorhat, das produktiv einzusetzen, dann darauf achten, dass entweder das nur unternehmensinterne Daten sind, wie diese Zeiterfassung. Klar, theoretisch beim großen Unternehmen ist das auch ein Risiko, aber wir sind jetzt nicht so groß. Und wenn jemand Mist macht, dann kriegt er relativ schnell was hinter die Ohren. Oder halt technische Daten eignen sich immer sehr gut für sowas.
Du hast vorhin noch etwas erwähnt wegen der Authentifizierung. Das musst du ein wenig noch ausführen. Wo fängt da, also ich bin mir am Überlegen, ja, wo sind da die Grenzen quasi von der Autorisierung, aber auch von der Berechtigung, wo schlussendlich ein MCP-Server sich darin bewegt. Starten wir mal mit der Authentifizierung. Also ich bin irgendwo, sage jetzt mal, in meinem LLM-Client drin, dort bin ich angemeldet, richtig, oder? Schreibe da quasi eine Prompt, sagen wir zum Beispiel jetzt die Zeiterfassungsgeschichte. Und dann erfassen wir zum Beispiel Zeitbuchung XY. Der geht dann, wirft dann oder will ein Tool ausführen, quasi auf diesem Zeiterfassungs-MCP. Und dort ist schon mal eine Frage, wie authentifiziert man sich dort? Oder gibt es dort keine Authentifizierung? Sagen Sie ja, okay, intern ist, kann man vielleicht ja anders behandeln, als wenn es wirklich extern wäre. Aber vielleicht kannst du dort mehr dazu sagen.
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist vor allen Dingen, eigentlich haben wir es hier mit einem doppelten Authentifizierungsproblem zu tun. Einmal muss sich der Client gegenüber dem Server authentifizieren. Das ist mit den neuen Spezifikationen relativ gut gelöst, weil die MCP-Server jetzt neuerdings als OAuth-Resource-Server fungieren müssen. Das Problem würde ich mal als mehr oder weniger gelöst betrachten. Aber jetzt kommt der zweite Teil. Der MCP-Server soll ja in deinem Namen an einer API irgendwas auslösen. Und das ist eigentlich diese doppelte Authentifizierung, für die man bis jetzt in den meisten Fällen keine gute Lösung hat. Also was viel zurzeit gemacht wird oder was ich auch gemacht habe, ist so Personal Access Tokens. Man kennt das so von Git, dass man sich in der Anwendung in seinem Git-Repository einen Access Token generieren lässt und die in die Konfiguration des MCP-Servers reinschreibt. Das ist nicht großartig, weil das langlaufende Tokens sind, die wir eigentlich nicht geil finden.
Ja, absolut.
Aber das ist so die Lösung, wofür sich die meisten behelfen. Allerdings, wenn du jetzt denkst, in einem großen Unternehmenskontext, wo zig User sich Personal Access Tokens generieren müssen, die dann irgendwann ablaufen, nicht machbar.
Eine Chance, ja.
Es gibt einige Sachen, die reichen die Tokens einfach weiter und sagen dann halt der Applikation, wenn von dem Server ein Token kommt, dann akzeptier das einfach, was auch nicht gut ist. Langfristig, es gibt gerade zwei Erweiterungen des OAuth-Standards, die halt in Richtung Agents tendieren und die dann darauf basieren, dass man Tokens weiterreichen kann, womit sich dann der Server bei deinem Identity-Provider Rechte für dich geben kann. Also das Szenario gab es bis jetzt halt noch nicht. Also wann hat mal jemand in deinem Namen eine E-Mail geschrieben oder in Jira ein Ticket angelegt? Das war vielleicht meine Teamassistentin, aber die war in der Regel in den aktuellen Strukturen immer, hatte sie ihre eigenen Accounts und vielleicht viele Rechte, aber das war bei OAuth bis jetzt noch nicht mitgedacht. Und zurzeit gibt es halt zwei Erweiterungen, also AAuth, Agent Authentication, und von OAuth 2.0 so eine Extension with Write Propagation, wo du halt Tokens an deinen Server weiterreichen kannst und der Server sich dann wieder, also der MCP-Server sich dann wieder beim Identity Provider melden kann und dann wieder Tokens und Refresh Tokens für bestimmte Operationen bekommen kann. Und solange das eigentlich nicht gelöst ist, haben wir da noch keinen wirklichen sauberen Weg dafür.
Okay.
Also den einen, der in einem Unternehmenskontext trägt, würde ich mal sagen, weil du halt von den Leuten nicht verlangen kannst, dass sie sich alle paar Monate ein Private Access Token besorgen.
Keine Chance, ja, keine Chance. Aber diese Spezifikationen, die sind aktuell in Bearbeitung, also in einem Draft-Modus, oder sind die bereits?
Genau, die sind RFCs, glaube ich, gerade. Sind aber ich hoffe, Okta ist relativ weit vorne. Die sind da auch ganz treibend bei dem RFC gewesen. Ich hoffe, dass die ersten Implementierungen bald rauskommen. Weil für mich ist das eigentlich eine Notwendigkeit, bevor du das groß ausrollst.
Absolut. Was ich auch noch spannend finde, neben Authentifizierung und Autorisierung, du hast das auch in den Notes geschrieben unter Security, quasi so malicious MCP-Server, Rack, Pull, hast du dort erwähnt. Ja, welche Gefahren können da noch entstehen? Welche Risiken sind das? Ich sage jetzt mal, wenn ich da eine Web-Applikation baue und irgendwie ein Security-Audit habe, dann kommt da relativ schnell irgendwie OWASP, oder? Du musst da OWASP befolgen und dann bist du mehr oder weniger safe, überspitzt formuliert. Wie ist das bei diesen ganzen MCP-bezogenen Dingen?
Ja, MCP hat also wenn man sich den von externen Quellen besorgt, hat man immer gewisse Risiken, sich eine Software installieren und gerade den Tokens weiterzureichen, ist nicht ganz ungefährlich. darum sollte man immer sehr darauf achten, welche MCP-Server man nutzt und dass die tatsächlich aus vertrauenswürdigen Quellen kommt. Mein Tipp ist, es wird irgendwie so in die Richtung von Repositories laufen, wie ein Artifactory oder ein Nexus, dass für eine Firma dann bestimmte MCP-Server freigegeben werden, dass es da ein Audit stattfindet, dass man sich das anguckt, dass sie auch wirklich keinen Mist machen und ansonsten halt auf vertrauenswürdige Quellen setzen. Da hat man halt wieder implizit dieses Injection-Problem, dass sie dem Large Language Model sagen, es soll bestimmte Dinge tun und diese Large Language Model sind halt darauf trainiert, in diesem Dialog dann Dinge auch tatsächlich auszuführen. Und wenn sie Zugriff auf dein Filesystem haben, ne? Du hast ja dir alle MCP-Server installiert und du willst ja, dass er was für dich macht. Und dann hat er halt auch Lesezugriff auf dein Filesystem und kann halt irgendwelche Passwörter auslesen oder irgendwelche Konfigurationen weiterleiten. Also immer nur zuverlässige MCP-Server verwenden. Und RackPull ist eine Attacke gewesen, wo man in den Toolbeschreibungen, die Toolbeschreibungen sind nicht wirklich gut versioniert. Also es gibt keinen Hash-Key zu deiner Tool-Beschreibung. Und was die Leute dann gemacht haben, ist, man fängt mit einem harmlosen Tool an, addiere A plus B und erweitert dann halt die Beschreibung. Und das geht durch dein Security-Audit durch, weil das alles okay ist. Und später aktualisiert man den Service. Es bietet sogar an Hot-Refreshes, dass man das im Lauf aktualisiert, dass man dann sagt, addiere A plus B und lies mir noch die ETC, SSH, RSA, ID aus und pack die mit in den Content rein. Das ist halt auch so ein Problem von MCP, dass da die Versionierung noch nicht gut gelöst ist. Gibt's indirekt, dadurch, dass viele als NPM-Packages ausgeliefert werden und da hat man halt mit seiner Package-Log-JSON eigentlich schon eine relativ gute Versionierung. Aber da muss man halt auch drauf aufpassen, dass es ein neuer Angriffsvektor, den wir vorher so nicht kannten und nicht gesehen haben.
Aber eben, dass du quasi, also ich habe verstanden, dass wir quasi die MCP-Server, wenn wir die zum Beispiel intern verwenden würden, irgendwo in einem Artifactory oder you name it, quasi da führen würden, dort einen Vulnerability-Check machen und so eigentlich mehr oder weniger auf der sichereren Seite wären.
Ich würde auf jeden Fall nicht zulassen, dass man sich irgendwelche MCP-Server aus dem Internet installiert. Aber gut, in den meisten Unternehmen heutzutage ist es eh nicht mehr möglich, sich irgendwelche Software zu installieren.
Klar, klar. Aber das wäre so eine Sicherheitsmaßnahme für die MCP-Server. Ja, jetzt haben wir sehr stark über das, ich sage es mal, im Jargon der Softwarearchitektur, über das Qualitätsattribut Security gesprochen. Gibt es weitere Herausforderungen, die wir haben mit MCP?
Ja, Ausführungszeit ist auf jeden Fall, Latency ist auf jeden Fall ein Problem. was man auch gerade bei seiner Integration beachten muss. Ich meine, Architektur ist immer abwägen von verschiedenen Trade-offs. Und man kann die Integration gerade bei größeren Workflows auf verschiedenen Ebenen machen. Wenn dir halt Determinismus wichtig ist und eine schnelle Ausführung ist, könnte man halt so Higher-Level-APIs verwenden, die mehrere Calls hinter einer API verstecken, wenn dir das halt sehr wichtig ist. Aber das ist halt wieder ein Artefakt, das muss man halt erstellen, ne? Und es muss gewartet werden und tralala. Dafür läuft es schnell und es läuft deterministisch. Kann aber auch, damit experimentieren wir gerade, dem MCP-Server zum Beispiel eine Workflow-Definition in den Ressourcen mitgeben. Arazzo bietet sich da an, das ist eine relativ neue, es gehört in dem Dunstbereich der OpenAPI-Spezifikation, was einfach eine Workflow-Beschreibung ist.
Was heißt das, Workflow-Beschreibung?
BPMN. Also wenn A, dann mach B. Wenn ein Fehlerszenario auftritt, geh zurück zu Schritt A oder so. Da kann man relativ sauber und maschinenlesbar Workflows mit beschreiben oder halt verschiedene Tool-Calls hintereinander.
Das beschreibst du deklarativ dann, oder?
Genau. Das ist JSON. Arazzo sollte man sich mal angucken. Ist ein ziemlich cooles Format. Und das kann man halt zum Beispiel in die Ressourcen des MCP-Servers packen. Und dann kann man halt relativ schnell Agents raushauen, indem man halt eine relativ low-level, also CRUD-lastige API nimmt und diese verschiedenen Workflows nur anhand dieser Beschreibung verknüpft. Der Preis, den man bezahlt, ist, dass es nicht 100% deterministisch ist und dass es langsam ist, weil die Latency, es geht halt immer über Large Language Models, je nachdem, welches Model verwendet, bist du immer in der Regel von einer halben bis einer Sekunde, also Latency, die wir bei anderen Systemen in der Regel nicht akzeptieren würden. Kontextlänge spielt auch noch ein wichtiger Faktor dabei. Aber genau, da muss man sich halt solche Überlegungen machen, wie viel Determinismus braucht man, wie viel Latency ist für dich akzeptabel oder entwickle ich nicht doch eher klassischen Code, so eine höherwertige API und verstecke das alles und mache das mit einem Tool-Aufruf.
Was ich eben spannend finde, ist, dass wir eigentlich die gleichen Themen auch rein aus Software-Architektur-Arbeit haben, oder? Wir müssen das eigentlich runterbrechen, jetzt zum Beispiel Performance, was ist akzeptabel, oder auch für den Benutzer schlussendlich? Also ich habe dir das eingangs gesagt, ich habe da mal beispielhaft die Google Places API als MCP-Server bereitgestellt und ich war schon erstaunt, wie langsam das war. Das heißt, der Client ruft mal auf, welche Tools er sich habe, dann ruft er das Tool auf und daneben kommt quasi der Wrapper, der die API aufruft und dann kommt das Resultat wieder, er muss wieder interpretieren und da sind schon einige Sekunden draufgegangen im Kontext einer Web-Applikation. Undenkbar, wie du ausgeführt hast, oder? Und das ist schon spannend. Und ich glaube, dort laufen wir neben Security eben auch in eine Herausforderung rein.
Definitiv. Erik Wilder hat da tatsächlich auch einen Ex-InnoQ-Kollege, hat da relativ gute Artikel drüber, über die verschiedenen Integrationsmuster von MCP geschrieben. Wen das interessiert, kann er gerne nochmal nachgucken. Auf LinkedIn hatte er letztens einen Artikel dazu.
Würde ich sagen, packen wir auch in die Shownotes rein.
Packen wir auch in die Shownotes, definitiv.
Was ich mich auch noch gefragt habe, haben wir weitere Herausforderungen rund um MCP? Jetzt haben wir Security, wir haben Performance. Gibt es da noch weitere Attribute?
Naja, wie du schon sagst, man muss ihm, damit sie wirksam sind, muss man ihm Verständnis für den Kontext mitgeben. Also das in der Regel so ein bisschen, wie man das Maturity Model von REST kennt, hat man auch bei MCP verschiedene Level.
Okay.
Der erste Schritt ist, jemand nimmt erstmal seine API und wrappt die in einen MCP-Server. So, das ist Level 0. So, das funktioniert auch für viele Sachen schon okay. Aber er stellt dann halt fest, wie ich auch feststellen musste, dann kommt man zu so einem erratischen Fehlerverhalten, dass er nicht wirklich deinen Kontext versteht und dann mit Try and Error versucht, die Aufgabe zu erfüllen, aber meistens mehr Dinge kaputt macht. Und dann Level 2 ist, du gibst ihm sinnvolle Beschreibungen und so Tipps mit in der Description. Wenn die Kostenstelle geschlossen ist, lege keine neue an, lösche keine alten Buchungen, um dir wieder Raum zu verschaffen und so weiter. Aber das ist halt auch kurz gesprungen, weil mit jeder neuen Fähigkeit, wo er Mist machen kann, müsste man halt bei allen Tools die Beschreibungen ergänzen und ihm sagen, tu das nicht. Und eigentlich Level 3 ist, dass wir ihm wirklich was von dem Kontext erklären. Dass er weiß, wie unsere Modelle aussehen, Fachmodelle aussehen, was er tun darf, was er nicht tun darf. Da gehen wir halt so in die Richtung Workflow-Beschreibung, ne? Und dass man ihm mitgibt, was er in welchen Situationen tun kann. Und Level 4 gehen wir auch so in die Richtung von Hypertext, dass er halt selbstständig weiß, zu welchen URLs er gehen kann oder seine Fähigkeiten selbstständig erweitern kann. Das war eigentlich auch schon eine der frühen Visionen mit MCP, dass man ein Protokoll hat, womit ihre Agenten ihren Workflow selbstständig weiterentwickeln können, was mit Risiken kommt, auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen sind und auch wie der Hypertext sich bei REST nie wirklich durchgesetzt hat, sehe ich das auch schwierig bei MCP. Da müssen wir mal schauen, ob wir so weit kommen.
Schön aufgezeigt mit diesem Maturity-Model, finde ich spannend. Ja, vielleicht ist das auch noch ein guter Übergang. Ich habe mir da die Frage notiert, wie wir als Softwarearchitekten und Architektinnen über so Vendor-Locking oder eben Abhängigkeiten nachdenken müssen oder berücksichtigen müssen. Ich sage jetzt mal MCP, okay, ist von Anthropic. Es wird quasi als der Standard verkauft. Aber ja, gehen wir dort nicht irgendwie ein, sag es mal, Vendor-Locking ein?
es ist als offen verkauft, aber auch, was wir gesehen haben, wir haben mit verschiedenen Large-Language-Modellen experimentiert. Man sieht eine hohe Spannung, Schwankungsbreite zwischen den unterschiedlichen Modellen und effektiv haben wir sowas wie ein Vendor-Login. Also Prompts, die dafür optimiert sind, mit Anthropic-Modellen, also mit Claude-Modellen zu arbeiten, funktionieren auch am besten mit Claude-Modellen und mit eventuell noch mit Open-AI-Modellen, weil die beiden sehr high-levelig sind. Aber wenn man dann auf Dinge wie Mistral runterbricht, was ich eigentlich von der Idee total super finde und total gerne einsetzen würde, sieht man schon deutliche Performance-Verluste bei der Ausführung vom Tool und vom Verständnis her. Also man geht definitiv in die Richtung Vendor-Login. Wenn nicht offiziell, aber dann doch so, wenn man sich die Performance inoffiziell anguckt, ist das ein Risiko, worüber man nachdenken sollte, ja.
Das ist krass, weil das ist eigentlich, ich glaube, das beachtet man nicht, oder wenn man mit MCP startet, denkt so, ja, cool, neuer Standard, ich kann da alles integrieren, easy. Aber das ist man sich, also zumindest mir war das überhaupt nicht bewusst. Wenn wir schon beim Berücksichtigen sind als Softwarearchitekt oder Architektin, wenn du da quasi in einem Kundenprojekt bist, wie gehst du da vor, auch fachlich? Weil es ist ja schon anders, wenn du da mit deinem Kunden in ein Projekt gehst und er sagt, hey, ja, wir haben da unser System, wir möchten vielleicht irgendeine neue Web-Applikation machen und irgendwie die Systeme quasi mit KI nutzen. Wie gehst du da vor? Sagst du, ja, okay, du kannst dann alles prompten und die Systeme oder die Daten kommen dann sehr einfach quasi in deinen Chatbot rein, whatever. Du weißt, worauf was ich hin will. Wie gehst du da in ein Kundenprojekt rein?
Meistens muss ich erstmal Herzen brechen, indem ich ihnen erzählen muss, dass es nicht alles Magic ist und nicht alles toll funktioniert, sondern wir immer noch gutes Engineering leisten müssen.
Klassische Software-Architekten-Aufgabe. Herzen brechen. Ja.
Dann ganz wichtig ist, dass man messbar bleibt. Also erstmal strecken wir den Fokus ab, ne? Was ist security-mäßig überhaupt vertretbar? Was kann man machen? Dann ganz wichtig ist, dass man messbar ist, dass man halt auch nicht wirklich an so einen Prompt einfach rumschraubt, sondern man sich vorher einen Test überlegt, eine Metrik, was auch immer. Aber sonst sind wir halt nur Frickler. Sonst, wenn wir dann nicht ständig messen können, wie die Verbesserung aussieht, wie das Ergebnis aussieht, standardisierte Tests ist, glaube ich, ganz wichtig für jedes AI-Projekt, dass man zu Ergebnissen kommt. Ansonsten, dadurch, dass wir jetzt eigentlich schneller sind als früher, würde ich auch mit einem schnellen Start, sage ich eigentlich immer, lass schnell starten, wir brauchen weniger Wochen als früher und dann halt das Klassische, was man kennt, iterativ entwickeln. Und das funktioniert halt nur, wenn man sich am Anfang über halt irgendwelche Tests und Qualitätskriterien Gedanken macht. Sonst ist es halt Engineering, wie wir es auch kennen. Also jetzt vielleicht schneller, wie gesagt, mehr aufs Testen achten und die Sicherheit und die Guardrails nicht vergessen.
Wenn wir da zum letzten Punkt kommen, Ausblick. Ich habe da so einen Gedanken, ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Einfach so als Gedanke, ich glaube, ich hatte das mal mit einem Kollegen diskutiert, so wenn jede KI sich mit jedem Tool verbinden kann, was bedeutet dann wirklich Software noch? Das ist ein wenig philosophisch, aber du weißt, wo ich hin will, oder? Haben wir in Zukunft noch Web-Applikationen, wenn wir, also Web-Applikationen oder Applikationen generell, wenn wir das eigentlich über KI machen?
Ich glaube eher, dass wir mehr Software haben. Wir dürfen KI nicht als den Golden Hammer sehen, wie er jetzt gerne von vielen gesehen wird. Es bietet uns Fähigkeiten, die wir vorher nicht hatten. Und die sind großartig. Also gerade das softe Umgehen mit Dingen, also die Interpretation von PDFs, der Umgang mit irgendwelchen Dokumentenbrüchen, der Umgang mit Longtail-Problemen. Wir müssen nicht mehr ewig lange Regex schreiben, um alle möglichen Longtail-Probleme abzudenken, sondern jetzt haben wir mit AI tatsächlich ein Tool, was das für uns machen kann und was mit ein bisschen Fingergespitzengefühl agieren kann. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, was wir vorher schon hatten, ne? Also Performance, Security, Determinismus, das sind ja alles Dinge, die wir auch weiterhin für ganz viele Dinge haben wollen. Und da sehe ich eher AI als Enabler, dass wir jetzt schneller Software schreiben als früher. Aber ja, die Kriterien, also das wird nicht weggehen. Diese Constraints haben wir immer und die werden immer sinnvoll sein. Und die alles jetzt KI zu übergeben, halte ich für nicht sinnvoll.
Das heißt, eher mehr, aber quasi einfach integriert quasi in eine, sage jetzt mal, KI-unterstützte Systemlandschaft irgendwie so. Okay, ich habe mir noch notiert, jetzt haben wir viel über das MCP-Protokoll gestartet und ich bin überzeugt, dass die eine Hörerin oder der eine Hörer gar noch nie mit MCP gestartet oder etwas gemacht hat. Was empfiehlst du ihm, wie mit MCP zu starten? Was braucht er, um schlussendlich mit MCP starten zu können, vielleicht auch mit in seine Unternehmung zu nehmen, Vorteile aufzeigen und so weiter?
Ich würde klein beginnen. Also jetzt nicht versuchen, gleich ein Multi-Agent-Framework aufzubauen. Gestern gab es von François Chollet auf X einen Kommentar, dass es mittlerweile mehr Agent-Frameworks als funktionierende Agent-Implementierungen gibt, wo ich sogar zustimmen würde, da könnte er recht haben. Ja, sie sind besonders stark drin, die kleinen, nervigen Aufgaben abzunehmen. Also in meinem Fall Zeiterfassung oder der Kunde überlegt sich, wir buchen das dann doch alles auf eine Kostenstelle um und auf einmal muss man 50 Buchungen anfassen. Den Dingern wird nicht langweilig. Die ändern deine 50 Buchungen, wenn du ihnen genau sagst, wie. Also sie sind besonders gut irgendwie, also zumindest am Anfang sind sie besonders gut, nervige, kleine, repetitive Aufgaben dir abzunehmen, die dich immer schon genervt haben. Damit würde ich mal drüber nachdenken, ob man da irgendwelche Pain Points hat. Und ja, Human in the Loop ist immer noch wichtig. Man muss sie beaufsichtigen und mit was Kleinem anfangen, zeigen, welche Mehrwerte es bringt und dann überzeugt man die Leute auch schon.
Finde ich ein cooler Ratschlag, auch wenn ich jetzt sage, okay, ich bin irgendwie Enterprise-Architekt und ich habe irgendwie auf meinem Technologieradar das MCP drauf, klein anfangen und dann, wenn es sich vielleicht an einem Ort, wo jetzt nicht so risikobehaftet ist, sich quasi etabliert, sich als wertvoller, dass man es als wertvoll erachtet, dass man es dann weiter quasi ausbreitet für weitere Applikationen oder so in diesem Stil.
Definitiv, man hat auch selber eine Lernkurve immer drin, also weil man mit so einem Problem, man muss sie mal betrachten wie so ein Assistenten, der neu in die Firma ist, der zwar alle Bücher gelesen hat, der aber nicht weiß, wie deine Firma funktioniert, der nicht genau die Constraints weiß und er ist halt sehr motiviert und versucht immer irgendwie das in einen Auftrag auf kreative Weise zu erfüllen und das sind so Fehlerszenarien, darauf muss man erstmal eingehen, die hat man vorher so noch nicht gehabt, das hat mich selber auch immer wieder überrascht, wie kreativ er versucht, Lösungen zu finden, wenn ich ihm bestimmte Dinge verboten habe, wo ich denke, nein, das ist nicht das, was ich wollte. So,
Also ich finde das schön, wie du gesagt hast, oder eben wie als Assistent da reingehen in dieses Thema. Und ich glaube, das gilt für einen persönlich, wie auch für die Unternehmung selbst, oder? Dass man da eben klein anfängt, Erfahrungen sammelt, sieht, was funktioniert, was nicht funktioniert und so dann entsprechend iterativ weitergeht. Cool. Super, super spannende Insights, Ole, muss ich wirklich sagen. Einige Augenöffner, schon die Zeit verfliegt wie im Flug. Also wir sind jetzt schon 3/4 Stunden über das Model-Kontext-Protokoll am Sprechen und Diskutieren. Und ich denke, wir haben die wichtigsten Elemente erwischt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hast du noch Ergänzungen oder deine Sicht auf den Podcast oder die 3/4 Stunden?
Also vielleicht, wenn ich noch was mitgeben kann, auch wenn ich teilweise vielleicht ein bisschen defluenced habe und negativ klang. Ich glaube, es ist schon wichtig, sich damit zu beschäftigen und auch, wenn das MCP-Protokoll technisch, dadurch, dass es stateful ist, halte ich es noch nicht für das perfekte Protokoll, aber an dem fachlichen Prinzip, glaube ich, ist was dran und ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt beginnen, uns damit zu beschäftigen, weil es wird so viel Geld gerade in AI investiert und ja, es ist eine Bubble, die eins der großen Probleme mit Large Language Models ist, es wird ja immer so Jagged Edge of Capabilities genannt, dass es ganz schwer ist, vorherzusehen, worin sie gut sind und worin sie nicht so gut sind und dass sie teilweise genial sind und teilweise dumme Fehler machen, auf die kein Mensch reinfallen wird. Und so wird, glaube ich, auch die Bubble platzen irgendwann von AI. Es wird nicht einfach Pop machen, sondern auch die wird Jagged platzen. Also einige Dinge werden sich als sinnvoll herausstellen. Und gerade bei den Investitionen, damit sich das alles lohnt, müssen sie Aufgaben langfristig uns abnehmen können. Also reine Textmonster können sie nicht bleiben. Darum glaube ich schon darauf, dass Agents und Aufgaben ausführen ein zentraler Bestandteil von AI werden wird. Und darum ist es gut, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen.
Cooler Schlusswort, Ole. Wirklich. Vielen Dank gerne für diese coolen Insights. Ich denke, ja, der Podcast oder diese Podcast-Folge gibt echt Mehrwert für unsere Hörer und Hörerinnen im heißen Software-Architektur-Podcast. Und ich denke, wir können mit diesem Schlusswort entsprechend schließen. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.